wenn Träume und Realität aufeinanderprallen? Was dann? Ich habe das Vorrecht, diese Predigtreihe zu beginnen, mit diesem Thema, das schon angeklungen ist, nämlich Herkunft. Und die Frage, die ich dir heute stelle und die ich mir heute stelle, ist, wenn die tolle Vision für dein Leben, dein Lebenstraum an deiner Herkunft scheitert, wenn das, woher du kommst, nicht zu dem passt, wohin du willst, was dann? Wenn etwas kollidiert, was machst du dann? Im Jahre 2009 gewann überraschenderweise der Film Slumdog Millionaire ganze 8 Oscars. Es war völlig überraschend, damit hat keiner gerechnet, dass so ein Film von außerhalb mit so einem Thema, was ein bisschen auch gesellschaftskritisch ist, da wirklich hineinkommt mit 8 Oscars. In diesem Film, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, geht es um einen Jungen namens Jamal Malik, der in Mumbai, Indien, aufwächst. Er lebt dort mit seinem Bruder Salim auf den Straßen Indiens. Und er lebt so eine Tragödie nach der nächsten. Seine Mutter stirbt früh und so weiter. Also man könnte heulen den ganzen Film über. Der Film schaltet ein und man sieht ihn sitzen in einer Show namens Wer wird Millionär, die sicherlich einigen von uns bekannt ist, nur ohne Günther Jauch, sondern mit einem indischen Moderator. Und dort sitzt dieser ehemalige Straßenjunge vor der 20 Millionen Rupien-Frage. Das ist das Äquivalent zu unserer 1 Million. Und ein ganzes Land hält den Atem an. Und dann auf einmal kommt dieser Ton, den man immer kennt, dann fangen alle an zu lachen. Oh, die Show ist für den Abend vorbei. Am nächsten Tag soll es weitergehen. Okay, man denkt sich nicht viel, aber auf einmal geht Jamal raus und er wird auf einmal festgenommen von den Offizieren, von der Polizei. Und dann wird er die ganze Nacht über verhört, gefoltert, befragt. Und zwar bewegt diese Leute dort einzig und allein diese Frage: Wie kann so ein Junge diese Fragen wissen? Und da ist diese Szene, die würde ich euch gerne hineinnehmen. Da ist der Kommissar und der Polizist, die stehen da, haben ihn bisher geschlagen und alles drum dran mit ihm gemacht. Und dann schaut der Kommissar ihn wieder an und fragt ihn: Woher wusstest du diese Antworten? Und Jamal macht gar nichts mehr. Und dann auf einmal dreht sich der Polizist zu ihm und sagt: Aber vielleicht wusste er die Fragen einfach. Vielleicht wusste er die Antworten einfach. Und dann dreht sich dieser Kommissar um zu ihm und sagt: Hast du überhaupt nachgedacht? Wir haben Ärzte, wir haben Juristen, wir haben Wirtschaftsminister, die sitzen in dieser Show und die kommen bis 60.000 Rupien. Und dieser Slumdog, dieser Straßenhund, was soll der schon wissen? Was soll der schon wissen? Und das ist diese Frage, die bewegt diesen Film. Woher soll so ein Slumdog das alles denn überhaupt wissen? Und auch wenn es die Geschichten gibt, wie Slumdog Millionaire und viele, viele andere, die wir uns erzählen, wo Leute auf einmal trotz ihrer Herkunft große Dinge erreichen, so gibt es diese Geschichten doch, nur weil es eben das Phänomen gibt: Deine Herkunft bestimmt dich. Der Ort, woher du kommst, das, was dich bisher geprägt hat, bestimmt und die Art und Weise, wer du bist, wie du denkst, wie du lebst, wie du urteilst, was du für richtig und was du für falsch hältst. Das haben wir vorhin schon gehört, Stefan hat es angerissen. Es ist nicht immer so einfach. Wir können nicht einfach sagen: Okay, ich bin Deutscher und deswegen bin ich so. Es gibt momentan einige Studien, man kann sich einige Talks im Internet dazu angucken, wo es im Endeffekt geht. Ich glaube, wir müssen aufhören, von Ländern oder Nationalitäten zu reden. Es gibt einige von euch sicherlich, die sind in mehreren Kulturen groß geworden. Also, was bist du jetzt eigentlich? Aber irgendetwas, die Gruppe, die dich geprägt hat, dein Freundschaftskreis, deine Familie, je nachdem, welchem Milieu du groß geworden bist, ob deine Eltern reich oder arm waren, wo du geboren worden bist, welcher Fußballclub, das wird alles davon, das hängt alles miteinander zusammen. Ja, Stefan ist gerade nicht so gut mit Stuttgart, es gibt andere, denen geht es gerade besser. Aber je nachdem, woher du kommst, sieht das anders aus. Wenn du im Dorf groß geworden bist und jetzt in die Stadt kommst, ich meine, Gießen ist immer noch keine große Stadt, aber das war für mich ein Schritt. Bei uns im Dorf wurden Regeln wie: Du sitzt in der ersten Fahrstunde das erste Mal im Auto, das wurde ein bisschen anders gehandhabt. So. Du kennst die Feldwege, du gehst anders mit dem Leben um. Du siehst Dinge anders, du urteilst anders. Und unabhängig, was jetzt alles dazu geführt hat, was dich am meisten geprägt hat, deine Freundschaften, deine Familie, was auch immer, bestimmt, wer du bist. Und es ist so, ich habe etwas mitgebracht. Es ist so, als gibt es da so eine Kiste. Eine Kiste für dich. Und die wird bestimmt von verschiedenen Gruppen, in denen du tätig bist, sei es deine Familie, sei es ein ganz enger Freundeskreis. Es fängt, ist wie im Teenie-Alter, aber wir denken, wir sind da raus, aber eigentlich stecken wir immer noch drin. Das ist eine Kiste, die kommt um dich und du bewegst dich da drin. Und irgendwann könnte man denken, Kiste zu, Licht aus, dunkel. Deine Träume, was auch immer du erreichen wolltest, scheinen sehr eingegrenzt zu sein. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ist das okay? Muss das so sein? Finden wir das toll oder nein, auf keinen Fall? Wie gehst du damit um? Wir wollen heute mit euch, ich möchte mit euch, mit dieser Erfahrung, die wir gerade gemacht haben, die wir immer wieder machen, die uns eigentlich nur allzu vertraut ist, von denen wir Geschichten über Geschichten erzählen, würden wir gern mit euch in dieses Buch schauen, wovon wir glauben, dass Gott dort redet. Du musst nicht die gleiche Einstellung dazu haben, das ist gar kein Problem, wenn du heute hier bist und dem Ganzen ein bisschen skeptischer gegenüberstehst, kein Problem. Aber lass mich dich einladen, mir einfach mal zu folgen. Und vielleicht hast du manche Fragen, dann können wir die gerne noch danach klären. Wir müssen nicht immer, können nicht immer alles besprechen hier in so einer Predigt. Aber lass dich vielleicht mal ein mit dieser Frage, die wir haben. Und dann lass uns überlegen, wie gehen wir denn damit um? Und gibt nicht vielleicht dieser Gott, den wir gerade gesungen haben, zu dem wir beten, gibt dir vielleicht nicht wirklich die passende Antwort auf das, was du suchst, was du brauchst und wie du eigentlich fühlst. Und darum würde ich gerne mit euch einen Mann anschauen. Stefan hat es vorhin angerissen, einen Mann namens Abraham. Und warum wir das machen wollen, ist, ich glaube, dieser Mann ist wirklich einzigartig. Ich glaube, es gibt keinen Menschen überhaupt auf dieser Welt, der gleich von drei Weltreligionen als der Begründer von allem angesehen wird. Also wir haben einmal den Islam, wir haben einmal das Judentum und das Christentum, die alle auf diesen Mann namens Abraham zurückschauen und alle sehen ihn als einen der Begründer ihrer Religion. Also das muss jemand sein, der hat es im Leben zu was gebracht. Wenn du es schaffst, in drei großen Religionen immer noch, viele tausend Jahre später, wenn von dir immer noch geredet wird. Das ist, glaube ich, jemand, der hat Bedeutung erlangt. Also viel mehr geht nicht. Und den werden wir uns jetzt Stück für Stück immer wieder, wenn es darum geht, in den verschiedenen Bereichen seines Lebens anschauen, wo etwas kollidiert. Mit euch würde ich das heute gerne machen in dieser Frage, nämlich wo kommst du her und wie bestimmt das, wer du bist? Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne diesen Update-Zettel, der euch gegeben worden ist, mitlesen. Wenn dir keiner mitgegeben worden ist, ich werde versuchen, so zu lesen, dass du mir gut folgen kannst. Ansonsten kannst du auch mal zu deinem Nachbar rüberschielen. Vielleicht lässt er dich mit reingucken. Wir hoffen das zumindest. Wer sonst eine Bibel mit hat, darf das auch gerne tun. Ich lese vor aus 1. Mose oder Genesis, Kapitel 11, ab Vers 27. Und bitte erschreckt euch nicht, das ist für manche ein sehr ungewöhnlicher Text. Aber das ist okay. Okay, ich fange an. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Terachs. Also Terach ist ein Name. Terach wurde der Vater von Abraham, Nahor und Haran. Haran war der Vater Lots und er starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimatstadt Ur in Chaldea. Abraham und Nahor heirateten dann. Abrahams Frau hieß Sarai, Nahors Frau hieß Milka. Du hast richtig gehört, Milka. Sie war die Tochter Harans und die Schwester von Jiska. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach brach aus Ur in Chaldea auf, um nach Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Doch als sie nach Haran gekommen waren, ließen sie sich auch dort nieder. Dort starb auch Terach im Alter von 205 Jahren. Kapitel 12. Da sagte Jahwe, also Gott, zu Abraham, zieh aus deinem Land aus, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich segnen, deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dir fluchen. Alle Sippen, alle Nationen, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Würde ich glauben, da bestehen ein paar Kontraste in dieser Geschichte, die ich euch gerade vorgelesen habe. Dieser Abraham, von dem du sicherlich schon mal gehört hast, von dem man auch sonst, ja, Vater Abraham, was man auch immer da alles hört, was wir hier lesen ist, von seiner Herkunft, er war ein ganz unbedeutender Mann. da war nichts Besonderes. Also dieses Buch 1. Mose, das ist so ein bisschen unterteilt, nicht in die Kapitelüberschriften, das ist unsere Erfindung. Im Endeffekt unterteilt sich dieses Buch immer wieder durch Familienüberschriften. Das ist die Familiengeschichte von dem und dem. Und das Interessante ist, es ist die Familiengeschichte von Terach und dann kommt Abraham da irgendwie mit vor. Und wisst ihr, was interessant ist? Abraham kommt in der ganzen Zeit, wird immer nur in Relation zu seinem Vater oder zu seinem Bruder beschrieben. Es ist so, er bekommt nicht mal ein eigenes Ding so in der Art in diesen ersten Versen. Es ist jemand, der relativ unbedeutend ist. Ich weiß nicht, ich bin im Dorf groß geworden. Ich habe auch eine große Verwandtschaft, einen großen Bekanntenkreis. Das macht meine Kultur so ein bisschen aus. Und wisst ihr was? Ich begegne manchmal Leuten, die kennen meine Eltern. Und dann kommen, stört euch bitte nicht am Dialekt, aber da kommt dann sowas, die kennen mich dann selbst nicht, haben mich seit Jahren nicht mehr gesehen. Nur du bist doch der vom Viktor, nicht? Und du bist doch der von der Larissa. Also so, man wird definiert über das, wer die Eltern sind. Und ach, du hast das Lachen von deiner Mutter und ja. Also ich kenne das von mir ganz oft. Zack, ich werde erklärt, berichtet, man kennt mich durch das, von wem ich komme. So war Abraham, es war halt der Sohn von Terach, ein ganz unbedeutender, es war der Bruder von Nahor. Und dann passiert es noch innerhalb seines Lebens, sein Bruder stirbt. Ich weiß nicht, ob du das hier mitgemacht hast, wenn ja, dann tut es mir unglaublich leid, aber wir wissen, so sollte es eigentlich nicht sein. Ein Vater sollte nicht seinen Sohn zu Grabe tragen, aber so passiert es. Und dann kommt noch dazu, sie haben eigentlich keine richtige Heimat. Man reist so umher, von Ort zu Ort. Man hat nicht wirklich was. Ich weiß nicht, wo du groß geworden bist. Kannst du eine Heimatstätte nennen, in der du groß geworden bist? Oder bist du auch viel unterwegs gewesen, viel umgezogen? Wer bist du dann eigentlich? Ein Abraham, nicht viel. Und dann kommt noch dazu, er heiratet. Und wir werden in einer anderen Predigt doch viel mehr dazu hören. Aber dann auf einmal ist seine Frau, kann keine Kinder bekommen. Und in unserer Generation wäre das vielleicht gar nicht mal so gesellschaftlich die große Krise. Für die damalige Zeit, man lebte in seinen Kindern weiter. Es ging darum, dass die Familie wirklich was erreicht hat. Hauptsache, ich hinterlasse was für meine Kinder. Und jetzt auf einmal, toll, nicht mal das habe ich. Keine tolle Herkunft, keine tolle Zukunft. Nichts ist im Endeffekt da, was diesen Abraham so toll macht. Er ist bei nichts Großem dabei. Und im Endeffekt, wenn ich Abraham gekannt hätte, ganz ehrlich, Kiste auf, Abraham rein, unbedeutend, Kiste zu. Da kann nichts Großes passieren. Ich hätte auf andere Leute geschaut, aber nicht auf ihn. Nichts Besonderes. Kiste zu, Licht aus, dunkel. Kennst du das? Bevor wir weiter mit dieser Geschichte groß weitergehen und schauen, was Gott dann damit macht, würde ich gerne mit euch an diesen Punkt kommen, wo wir einfach überlegen, sag mal, wie gehen wir eigentlich damit um? Ich meine, wir erleben das ja. Wir erleben das, du kommst aus einer gewissen Familie, aus einer gewissen Herkunft und jetzt kommst du vielleicht hier, entweder du bist an der Uni oder du hast geheiratet, bist hier groß geworden, auf einmal sind manche Dinge anders oder vielleicht ist alles gleich geblieben. Kannst du jetzt aus dir rausbrechen? Sollst du was Neues erreichen, auch wenn deine Eltern, deine ganze Verwandtschaft, alle keine Akademiker waren? Jetzt sollst du das große Ding reißen? Passt das? Wie gehst du damit um? Und ich würde gerne mit euch einfach da hineinschauen, dass wie wir das tun, uns einfach mal die Frage stellen. Denn im Endeffekt glaube ich behaupte einfach mal, wir alle suchen nach Bedeutung. Oder? Ich glaube, wir alle wollen kein unbedeutendes Leben führen. Wir wollen ein Leben haben, wo nicht... Wir wissen, wir wollen vielleicht nicht der größte Star der Welt werden. Wir wollen auch nicht Voice of Germany werden. Aber so irgendwas dazwischen wäre doch schön. Also irgendwie etwas, wo man weiß, ich habe etwas in dieser Welt bewegt. Ich war bedeutend. Und das ist etwas, das kennt die Bibel auch. Ein Kapitel davor wird eine Begebenheit beschrieben. Das ist der sogenannte Turmbau zu Babel. Und dort treffen sich Leute. Es ist die Anfänge der Menschheit. Und dort treffen sich die Leute und sagen, lasst uns einen Turm bauen mit damaliger Handwerkerfähigkeit bis zum Himmel, ja, so hoch wie es nur geht. Lasst uns einen Namen machen. Lasst uns Bedeutung haben. Und ich meine, ich kann über die Leute nichts Schlechtes sagen, weil eigentlich möchte ich das auch. Ich möchte auch irgendwie Bedeutung haben. Und jetzt die Frage, wie gehst du damit um? Bedeutung und deine Herkunft, passt das? Passt das nicht? Ich habe zwei Dinge mitgebracht, wo ich denke, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, so wie wir meistens damit umgehen, passt das nicht immer. Schaut mal, ich glaube, wie wir oft damit umgehen, ist Folgendes. Ich nenne es mal, diese Herkunftskiste ist gut. Ich glaube, so können wir damit umgehen, indem wir sagen, diese Herkunftskiste, das ist eigentlich ganz toll. Und was wir damit machen ist, so wie ich aufgewachsen bin, meine Kultur, meine Denkart, meine Politik, meine Religion, was auch immer, das ist im Endeffekt so toll, dass das im Endeffekt das Höchste der Gefühle ist. Alle Visionen, alle Lebensträume können innerhalb von meiner Kultur, von dem, wie ich die Welt verstehe, können da gelebt werden. Und jetzt passt das ja, weil im Endeffekt das, wo ich schon drin bin, das passt zu dem, was ich ja träumen kann. Und dann ist das so. Und dann kann es sein, du bist vielleicht groß geworden, ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Ich kenne junge Mädchen, für die ist das so, ich möchte einfach Mama werden, so wie es bei mir immer war. Ich möchte daheim sein, das ist was Schönes. Aber dann ist das so, mein Lebensziel, Bedeutung bekomme ich, indem ich mit meinen Kindern viel Zeit verbringen kann, indem ich sie groß wachsen sehe. Das ist was Wunderschönes, wirklich. Keine Kritik daran. Aber es kann so schnell passieren, dass ich anfange, meine Art und Weise, wie ich Bedeutung sehe, so hoch zu halten. Und jetzt merken wir ganz schnell, das ist zwar schön und gut, ich kann vielleicht jetzt meine Träume leben, aber das Problem ist, andere Leute kommen da so schnell nicht dran. Und jetzt, was passiert ist, ich hebe das so hoch, aber jetzt gibt es mich und die anderen. Und ich habe angefangen, man fängt an mit gewissen Grenzen. Es geht gar nicht darum, was da drin ist, es geht um Grenzmarkierer. So, dann bist du dabei, dann bist du nicht dabei und das gibt dir dann Bedeutung. Es ist das, was wir im Rassismus sehen, was wir im Nationalismus sehen oder der Exklusivismus. Wir, ich in meiner Gruppe mit dem, was wirklich wichtig ist, was bedeutend ist und die anderen. Und es ist das, was, glaube ich, wir in Europa momentan sind, wir sehr mit herausgefordert in der Flüchtlingskrise. Wir haben unsere Art zu denken, unsere Art zu leben und das finden wir gut und wir sagen, das ist momentan das Höchste der Gefühle. Jetzt kommt eine andere Kultur, mit vielleicht auch einer anderen Religion. Was wir denken ist, wir haben aber die Weisheit mit Löffeln gegessen und jetzt jeder, der das nicht unsere Grenzmarkierer sich in diesem Rahmen verhält, der passt hier nicht rein, der kann nicht richtig leben. Ich sage nicht damit, also versteht mich hier nicht falsch, ich sage nicht, dass wir auch als Christen gewisse Vorstellungen vom Leben haben und an denen ich festhalten möchte, dass alles egal ist. Aber wie schnell passiert das? Dass wir andere Dinge sehen, dann läuft uns ein 18-jähriger Pakistani über die Straße, der vielleicht 3 Wochen in Deutschland ist, mit seinem Freund. Und wir sehen ihn, wir sehen seine Hautfarbe, wir sehen seine Sprache. Wir denken uns, der ist nicht viel gebildet. Klappe zu, Licht aus. Und alles, was wir machen, ist, wir fühlen uns wohl in unserer Kiste und stecken andere in andere Kisten. Und damit begrenzen wir unsere Vision und ihre Vision, ihre Lebensträume. Und dann kollidieren vielleicht nicht wir, aber andere kollidieren von außen. Doch dieser Weg kann irgendwie nicht richtig sein, oder? Ich glaube, da sind sich die meisten von uns einig. Ich habe ein Video mitgebracht von Amnesty International, dass das ganz gut zeigt, wie es nicht immer so gut geht, anderen Kisten zu packen. Schaut euch das einfach an, es ist für mich sehr bewegend. Gerade jetzt in der Krise, in der Europa und Deutschland steht, schaut es euch an. Wie schnell machen wir Kisten auf und machen sie dann ganz schnell auch zu. Das ist der eine Weg, wie wir damit umgehen. Uns selbst und unsere Art ganz hochhalten und dann andere gern woanders einpacken. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den die meisten von euch tun, den ich tue. Wir leben momentan in der Stadt. Viele von euch haben studiert. Man ist gewohnt an große Massen, an Internationalität. Für viele von uns ist das vielleicht gar nicht das große Thema. Es ist sehr emotional, das zu sehen, aber wie gehen wir damit um, mit unserer Herkunft? Und ich glaube, das, was die meisten von uns machen, ist eben nicht, ich stecke meine Box ganz hoch. Wisst ihr, was wir machen? Wir wollen ausbrechen. Wir wollen ausbrechen, weil wir keine Lust drauf haben, dass uns überhaupt jemand bestimmt. Wir in unserer Generation, in der Postmoderne, wie man das so gerne nennt, wir haben keine Lust auf das, wo andere Leute uns etwas vorschreiben, dass überhaupt geprägt werden. Wir wollen wir sein, ich sein. Ich habe da eine Studie gelesen, oder Rainer Funk ist ein Sozialwissenschaftler und er schreibt Folgendes. Ich lese das mal vor, weil ich glaube, ich finde mich und uns alle ein bisschen daran wieder. Postmoderne Ich-Orientierte, so wie das wissenschaftlich genannt, konstruieren ihre Selbst- und ihr Identitätsleben vielmehr in zunehmendem Maße frei und unabhängig von angeblichen Merkmalen des eigenen und von Eigentümlichkeiten. Ihr Selbsterleben geht sozusagen aus dem Nichts hervor, ist die pure Selbsterschaffung oder wie Edith Frank-Riesner kritisch formuliert, die chronische Selbstfindung. Wir haben gelernt. Wir haben gelernt, was unsere Generation vor uns gemacht haben. Wir gucken kritisch auf Pegida und so weiter und sehen da alles drum dran und ist total egal, wie du politisch gerade stehst. Darum geht's nicht. Aber wir packen dann, indem wir denken, wir müssen ausbrechen. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht in Kisten gesteckt werden. Wir wollen auch andere nicht in Kisten packen. Aber indem wir dann über Leute urteilen, die nicht so wie wir ausgebrochen sind, stecken wir sie in Kisten und merken gar nicht, wie wir uns eigentlich immer noch durch unsere Herkunft bestimmen lassen, weil wir nämlich ausbrechen wollen. Ja, nicht so sein, wie es jemand davor gewesen ist, wie es mir jemand sagt, wie jemand anders ist. Ich muss ich sein. Es ist das, was wir in unseren Geschichten, unseren Filmen, unseren Büchern überall erzählen. Ich muss ich sein. Es erinnert mich so ein bisschen an, ich sag's einfach mal, es erinnert mich an 8 Mile. Manche von euch, ich war früher großer Eminem-Fan in meiner Teenie-Zeit. Es war meine Welt. Er hat einen Film irgendwann gedreht, 8 Mile. Da ist so ein bisschen sein Lebensweg. Und ich würde euch gerne eine Szene davon einfach kurz erzählen. Ist dieser junge Mann, ein Weißer, der anfangen will zu rappen. Er hat unglaubliches Talent. Aber jeder, der die Zeit damals kannte, ist, als Weißer hast du nicht gerappt. Also das war, das war das Einzige, was du wirklich dann nicht tun konntest in der Zeit. Das war wirklich ein anderes Gebiet. Und dann beginnt dieser Film und einer seiner Lieder, Lose Yourself, redet davon, wie er vor der Masse steht in dem Club, anfangen will zu rappen und alle schauen ihn voller Hass an und sagen, du hast hier nichts zu suchen. Und obwohl er es kann, kriegt er es dann nicht hin. Und so läuft dieser ganze Film, er lebt in Detroit, total heruntergekommen alles, mitten im Ghetto. Es ist furchtbar, wie er aufwächst. Und dann irgendwann fährt er morgens zu seiner Fabrikarbeit. Und er wird dort gefahren von seinem Freund, weil das Auto wieder kaputt ist. Und dann stehen sie vor dieser Fabrik. Und Marshall Mathers, so heißt er eigentlich, fängt an, folgenden Satz zu sagen. Hey Soul, also sein Freund, bist du jemals an den Punkt gekommen, an dem du gesagt hast, drauf, ich höre auf, ich höre einfach auf. Wenn du aufhören musst, da oben in deiner Traumwelt zu leben und anfangen musst, hier unten in der Realität anzukommen, warst du schon mal dort? Und der Freund sagt, ey Mann, es ist 7 Uhr morgens, lass mich in Ruhe. Und der Film, wisst ihr, was in dem Film dann passiert? Der Rest des Films hat mit Folgendem zu tun. Wird dieser junge Mann es schaffen, wird er es schaffen, auszubrechen aus dem, was ihn so kettet, so festhält? Wird er es schaffen? Und dann kämpft er darum, seine Chance zu kriegen. Und irgendwann steht er am Ende im Club und er hat dann Lieder drüber geschrieben, wie er es dann geschafft hat, da durchzustarten. Und man sitzt daneben dran, egal ob du den Film toll findest oder nicht, solche und andere Filme, man steht daneben dran und denkt, boah, da haben es Leute geschafft, auszubrechen. Dann denken wir, das ist es doch, oder? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir erzählen uns diese tollen Geschichten und wir denken, jawohl, das ist es, ich muss mich anstrengen, ich muss ausbrechen, es geht um mich und was ich jetzt leisten kann, ich muss meine Träume verwirklichen. Aber wisst ihr, was das im Endeffekt heißt? Ist, du musst deine eigene Identität konstruieren und wenn du es nicht schaffst, darüber reden wir dann nicht. Wir müssen ausbrechen, Hauptsache raus, nicht das, was andere Leute dir sagen, nicht das, wo du herkommst. Du willst dich frei bestimmen, aber dann geht es eigentlich nur noch darum, wenn kein anderer dir mir sagen kann, wer du bist, dann geht es nur noch darum, was du selbst aus dir machen kannst. Wir staunen über die Geschichten, wo es funktioniert, aber ganz ehrlich, was ist, wenn du den entscheidenden Auftritt eben nicht schaffst? Was ist, wenn du die eine Chance, die du hast, eben nicht schaffst? Und manchmal kannst du ja gar nichts dafür. Und wisst ihr was? Dann kollidiert zwar keiner von außen, aber wir kollidieren von innen. Mit dem, was wir eigentlich leisten sollten und es dann nicht schaffen. Und hier ist auch interessant, genau wie gerade eben, glaube ich, redet Gott dort anders. Gott antwortet auf die einen, antwortet er auf eine ganz besondere Art und Weise. Und er sagt, ich nehme ein Volk und ich mache daraus etwas. Das, wo davor nur Schranken waren, wo es nur exklusiv war, da sagt Gott, Abraham, geh raus, lass das hinter dir. Traust du dich, das wirklich hinter dir zu lassen, einfach mal wegzugehen, dich nicht da nur in dieser Kiste aufzubefinden oder dort zu leben, sondern schaffst du es, dort rauszugehen. Und dann hole ich alle anderen mit dazu. Aber auch zu dieser Art und Weise, wie wir damit umgehen, hat Gott etwas zu sagen. Und wisst ihr, was auffällig ist? Wenn man diesen Text liest mit Geh, Abraham, geh, lass alles hinter dir. Und wisst ihr, was dann kommt? Eben nicht. Und jetzt leiste was. Zeig, dass du es wert bist. Zeig, dass du die Bedeutung erarbeiten kannst. Wisst ihr, was Gott sagt? Geh einfach, trau dich. Ist ein Vertrauensschritt, ein riesiger Vertrauensschritt. Aber geh, ich werde dich segnen. Ich werde dich groß werden lassen. Ich mache das alles. Und versteht ihr? Und hier ist Gott so anders. Er geht wieder hin und packt uns in Schachteln. Steht, sieht doch Abraham nicht in einer Schachtel. Aber er geht auch nicht hin und sagt, hey, wisst ihr was, vergiss das einfach alles. Mach dein eigenes Ding draus. Gott ist so anders. Es ist nicht so, als hätten wir damit vollkommen recht, als bedarf es einfach nichts. Gott geht hin, wisst ihr, was interessant ist? Mir kam der Gedanke, weil ich am Anfang dachte, boah, krass, so Abraham bricht aus, jawohl, keine Grenzen mehr. Da geht mein postmodernes Herz dann auf. Aber wisst ihr was? Gott geht hin und sagt, ich mache dich zu einem Volk. Es ist nicht so, als gäbe es danach keine Kultur mehr, keine Grenzen, keinen Rahmen mehr, keine Sitten, keine Tradition. Gott geht hin und sagt, ich mache ein Volk aus dir. Aber dieses Volk soll wiederum für alle offen sein. Du musst dich nicht definieren über das, wie du dich abgrenzt, sondern über etwas anderes. Und hier kommen wir zu diesem Weg, den Gott macht. Diesen Wunsch danach. Wie antwortet Gott darauf, auf deinen Wunsch, auf meinen Wunsch, endlich Bedeutung zu haben? Wisst ihr, was schön ist? Davor, und das wird ja auch in dieser Bibel hier kontrastiert, davor sind so wir mit diesen Leuten beim Turmbau zu Babel. Wir wollen uns einen Namen machen, entweder mit meinen Leuten oder ganz alleine. Und hier sagt Gott, du musst dir keinen Namen machen. Und hier sagt der Abraham in Vers 2, ich werde deinen Namen groß machen. Versteht ihr, das ist so gegen alles, was wir glauben. Weder die Leute um mich herum oder das, was ich leisten kann. Und wisst ihr was? Vielleicht ist es genau das, wonach wir uns eigentlich sehnen, wenn wir Bedeutung haben wollen. Weil was ist, wenn du es einmal nicht schaffen kannst? Und es ist so schön, dass Gott von Anfang an, also manche Leute reden über den Gott der Bibel, vor allem dann im Alten Testament, reden sie über ihn, als wäre das so ein nationalistischer Typ. Wisst ihr was? Von Anfang an, das ist das erste Große, was er macht. Der Rest der Bibel könnte man verstehen als eine Entfaltung von dem, was hier mit Abraham passiert. Und es ist so, dass Gott sagt, es geht nicht um Kisten. Es geht darum, um etwas anderes. Es ist total egal, woher du kommst. Aber es ist nicht egal, wohin du gehst. Es ist egal, woher du kommst. Aber es ist nicht egal, wohin du gehst. Denn was er hier sagt, ist, ich mache aus dir etwas. Und was wir hier sehen ist, wir finden in Abraham etwas angedeutet. Also es ist etwas so, es ist versprochen. Aber wir stehen heute hier und wir sind nicht nur gläubige Juden. Wir sind Christen. Warum? Weil es damit zusammenhängt, dass irgendwann vor 2000 Jahren ein Kreuz und ein leeres Grab dort in Israel steht und ein Gott Mensch geworden ist und sagt, ich mache das, was ihr alle nicht schafft. Bei Abraham geht es darum, wir Menschen haben Mist gebaut und es läuft nicht. Die Welt läuft irgendwie den Bach runter. Und jetzt sagt Gott, mit dem einen Mann, mit dem, was mit ihm passiert, will ich diese Welt wieder gerade biegen. Und dann, viele Jahre später, sehen wir nicht nur einen Mann, der sagt, okay, ich rede nicht über meine Herkunft. Wir sehen einen Gott, der seine Arme ganz weit ausgestreckt hat und sagt, egal woher du kommst, ist es nicht egal, wohin du gehst. Und dafür bin ich da. Das, was wir hier bei Abraham angezielt sehen, ist dort Realität geworden. Was wir dort vorgezeichnet finden, ist bei Jesus ein wunderschönes Gemälde geworden, wo wir jetzt dort stehen, wo wir nicht mehr darüber reden müssen, was sind immer nur die Grenzen, was zeichnet uns von anderen aus, sondern wohin sind wir eigentlich unterwegs? Und wir haben da keine Kisten mehr, wir sehen ein Kreuz und ein leeres Grab mit einem Gott, der sagt, was wir vorhin gesungen haben, meine Liebe geht über all das hinaus und ich besiege sogar den Tod und jetzt kommt hier hin und ich muss nicht darüber reden, welche Kultur passt du gerade, wie ziehst du dich an, welche Grenzmarkierer wir auch da immer nehmen wollen, sondern vielleicht geht es in allererster Linie darum, bist du dorthin unterwegs, öffnet dieser Gott die Arme für dich und ich kann dir sagen, das tut er, die Frage ist nur, willst du dorthin? Oder willst du selber weiter Bedeutung dir erarbeiten? Vielleicht bist du schon da unterwegs und du arbeitest trotzdem an dem, die ganze Woche war wieder damit voll, mit dem, wo du sagst, ich muss das jetzt hinkriegen oder ich bin abhängig von den Leuten um mich herum. Aber es ist vielleicht einfach nicht so wichtig. Und ich habe einen letzten Gedanken,
der mir ganz persönlich wichtig geworden ist. Denn manche von euch haben eine Herkunft, da wo ihr herkommt, eure Geschichte, war nicht so einfach. War mit Schmerzen geplagt, mit Dingen, wo Menschen dir nicht freundlich gegenüberstanden. Und jetzt, wenn ich sage, egal woher du kommst, könnte man sagen, okay, schwamm drüber, vergiss es einfach. Aber ich glaube, das sehen wir nicht hier. Denn wenn ich diese Geschichte von Abraham nehme, eine unbedeutende Herkunft, eine komische Erfahrung, die er machen musste, sein Bruder ist gestorben, schwierige Zeit mit seiner Frau und so weiter, schwierige, schwierige Erfahrung. Später, die ganze Bibel redet im Endeffekt über diesen Abraham. Und was da so besonders ist, dass gesagt wird, weil dieser Abraham eben nichts hatte, weil er nichts vorzuweisen hatte und Gott das mit ihm geschafft hat, können wir jetzt alle wirklich mit Vertrauen und Zuversicht zu diesem Gott gehen, weil er eben nicht darauf achtet, wer du bist oder woher du kommst. Wisst ihr, was das übersetzt heißt? Es ist nicht egal, was du erlebt hast. Es ist nur nicht entscheidend. Und was dieser Gott macht, ist, er spricht nicht nur dir Bedeutung zu, sondern auch deiner Vergangenheit. Da, wo du denkst, da, wo du herkommst, das sind einfach nur wahllose Striche und die haben wehgetan. Da geht Gott hin und mit dem Kreuz und seiner Auferstehung, wo Gott all das ändert, wo er sagt, ich bringe den Dreck dieser Welt dort zusammen. Dort fängt er an, aus deinen wahllosen Strichen ein wunderschönes Gemälde zu malen. Damit wir eben nicht im Endeffekt alle in einer dunklen Straße mit einem Marshall Mathers stehen müssen. Uns die Angst, die uns eiskalt den Rücken runterläuft, weil wir denken, wir schaffen das nicht. Nicht das, um Bedeutung zu haben. Ich komme zum Ende. Wir mögen gerne Kisten. Und ich glaube, Gott liebt eher Gemälde. Wir mögen es uns bequem einzunisten und merken nicht, wie wir andere dabei quälen. Aber Gott ist nicht so wie wir. Er öffnet Türen, Schränke, breitet seine Arme weit aus. Und egal, woher du kommst, er lädt dich zu sich nach Haus. Egal, wo du kommst. Ich glaube, es ist nicht egal, wohin du gehst. Amen.